Okay, dann kann es losgehen. Ja, lass uns erst noch mal beten. Herr, wir danken dir noch mal dafür, dass du uns hier versammelt hast. Und bitte schenk uns jetzt noch mal offene Ohren, offene Herzen, damit das, was du uns zu sagen hast, auch in dich eindringt, in uns eindringt, damit wir dein Wort nicht nur hören, sondern auch befolgen. Das beten wir jetzt im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Ja, Gott hat uns die Bibel gegeben. Wir wissen es alle. Das ist eine Art Liebesbrief, sein Liebesbrief an uns Menschen und auch eine Art Gebrauchsanweisung für unser richtiges Leben hier auf dieser Welt, damit wir mit ihm zusammen ein erfolgreiches und gesegnetes Leben haben sollen. Und deshalb konzentriert sich Gott darin vor allem auf das für uns Wesentliche und behandelt andere Dinge eigentlich nur am Rande. Moment, ich muss erst noch mal den Audiofilter richtig einstellen. Noise Removal, ja, genau. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Frage, was sich vor dem Beginn der Schöpfung ereignet hatte. Da steht nichts im Detail zusammenfassend drin, aber man kann aus vereinzelten Hinweisen, zum Beispiel bei den Propheten, durchaus können wir uns daraus durchaus ein eigenes grobes Bild machen. Zum Beispiel lesen wir gleich im zweiten Vers der Bibel, nicht? 1. Mose 1,2, dass die Erde am Anfang der Bibel ein wüster, leerer und finsterer Planet war. Also man kann auch sagen, ein zerstörter Planet. Und das passt natürlich gar nicht ins Bild von Gottes perfekter Schöpfung. Das weist eigentlich auf eine vergangene Katastrophe hin, die sich schon vor Beginn der Schöpfung ereignet haben müsste. Und wenn wir die Bibel in diesem Sinn auf weitere Hinweise durchforsten, dann wären wir zum Beispiel bei Hesekiel fündig. Darin und auch bei anderen Stellen entdecken wir die beklemmende Geschichte Satans. Der war es, der schon vor Beginn der biblischen Geschichtsschreibung Ereignisse auslöste, die die Weichen für die gesamte nachfolgende Weltgeschichte auf Dauer in eine ganz bestimmte Richtung lenkten. Wie war es mit Satan? Ursprünglich war er das schönste und wichtigste aller Geisteswesen. Er wurde von Gott geschaffen. Er war der ranghöchste aller Engel, in der obersten Engelsklasse sozusagen. Nicht, es gibt die Seraphim und die einfachen Engel und die Cherubim und er war der oberste aller Cherubime. Also über ihm gab es keinen mehr. Und dann natürlich nur noch Gott. Seine Aufgabe war es wohl insbesondere, wenn wir das richtig verstehen, die Anbetung Gottes als Musikmeister und als Bringer des göttlichen Lichtes an dem heiligen Berg Gottes unter den feurigen Steinen im äußersten Norden der Erde zu leiten. Nicht mit dem höchsten heiligen Berg Gottes und dem äußersten Norden und dem feurigen Stein. Das kommt aus Hesekiel 28, 14 bis 16. Darüber hatte ich früher schon mal gepredigt. Und ja, was heißt das? Der Träger des Lichtes auf Lateinisch. Lux ist Licht. Ferre heißt tragen oder bringen. Also ist es der Bringer des Lichtes gewesen. Lucifer ist, heute hat es einen negativen Klang. Damals, als er geschaffen wurde, war es sehr positiv. Denn denken wir daran, zu dieser Zeit gab es ja noch keine Sonne. Das Licht, das Satan damals herbeibringen durfte, stammte also direkt von Gott, der offensichtlich die Erdoberfläche dort auch noch mit an der heiligen Stelle mit Gärten aus leuchtenden Steinen dekoriert hatte. Also es muss damals wahrscheinlich wunderhübsch gewesen sein. Offenbar hatte Satan von Gott auch noch die Funktion eines Befehlshabers über alle anderen Engel gehabt, die Gott rühmen und verherrlichen sollten. Er war ständig um Gott herum, er war ihm am nächsten und wir können deshalb davon ausgehen, dass er Gottes vollstes Vertrauen genoss. Aber, und jetzt kommt das große Aber am Beginn dieser Geschichte. Aber diese absolut privilegierte Stelle verdarb Satans Seele. Er, der scheinbar alles von Gott kannte und wusste, blieb nicht loyal und nicht gehorsam gegenüber seinem Gott, Schöpfer und Herr. Im Gegenteil, Neid und Eifersucht ergriffen sein Herz, während seine Liebe zu Gott mehr und mehr erkaltete. Er fing darüber an nachzudenken, um wie viel besser es doch für ihn wäre, wenn er selbst Gottes Stelle einnehmen würde. Und der Gedanke an Verrat heute würden wir sagen Palastrevolution, der wurde bei ihm geboren. Und Satan ging dann auch zielstrebig an seine Realisierung. Ja, übrigens eine Nebenbemerkung in diesem Zusammenhang. Wir kennen ja auch das Neue Testament und da haben wir auch eine halbe Parallele dazu. Denn wenn wir in diesem Zusammenhang an Gottes Sohn Jesus Christus denken, dann sehen wir ja auch bei seiner Geschichte hier dieselbe Entwicklung. Judas war offensichtlich einer der engsten Vertrauten Jesus, denn Jesus hat ihm sogar die Kasse der gesamten Jüngergruppe anvertraut. Und was tat Judas? Er verriet seinen Herrn um seines eigenen Vorteils willen. Und ich bin sicher, dass dieses böse Verhaltensmuster von Satan und Judas inzwischen auch schon viele tausend Male von anderen ebenfalls bösen Menschen wieder neu erfunden wurde. Ich sage neu erfunden und nicht wiederholt, denn hätten die das gewusst, dann hätten sie die Geschichte von Satan und von Judas gekannt, dann hätten sie gewusst, dass das Resultat des Verrats in beiden Fällen zum furchtbaren, katastrophalen Ende beider Geschöpfe führte bzw. noch führen wird. Ja, auf jeden Fall sagt uns die Bibel, und zwar ist das in der Offenbarung 12,4, dass ein erschreckend hoher Prozentsatz der Drittel, nämlich ein Drittel, Satan folgte. Also nur zwei Drittel blieben Gott treu. Ist eigentlich erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. Gott schlug allerdings diesen Aufstand nieder, der offenbar mit großer Gewalt ausgetragen wurde. Und wir hatten ja das letzte Mal über die Himmel und die Planeten im Himmel geredet und die Asteroiden und was es da alles gibt. Und das erklärt wahrscheinlich die vielen heutigen Spuren der damaligen Zerstörung in diesem Planetensystem. Das hatte ich ja bei der letzten Predigt mit einigen Beispielen euch gezeigt. Und ich hatte darauf aufmerksam gemacht, dass es zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter eigentlich eine Lücke gibt, die aber mit Tausenden oder Hunderttausenden oder vielleicht Millionen von kleinen Trümmern und Bruchstücken eines früheren Planeten angefüllt ist. Also da muss früher wahrscheinlich ein Planet gewesen sein. Wahrscheinlich ist der beim Aufstand Satans zerstört worden. Spekulativ. Und ich hatte euch auch ein paar Krater als Beispiele gezeigt, wie es aussieht, wenn ein kleines, aber sehr schnelles Trümmerstück auf einen anderen Planeten oder einen Mond auftrifft. Je nach dem Bestandteil dieser beiden Himmelskörper entstehen dann sogenannte Einschlagkrater, also die durch mechanische Energieübertragung entstanden sind, oder Explosionskrater, wo das Produkt gasförmig war und dann wie Sprengstoff alles auseinandergetrieben hat. Ja, und bei den Bildern von den Kriegen, die wir heute mehr und mehr sehen, da finden wir genau das Gleiche. Wenn ihr mal aufpasst, dann seht ihr bestimmt auch auf einem oder einem anderen Bild richtige Krater. Aber entscheidend ist, unser Gott ist nicht nur wahrhaftig, er ist auch allmächtig. Und seine Kraft ist so überragend im Verhältnis zu allem anderen Denkbaren, dass ihm und seinem Willen niemand widerstehen kann. Selbst nicht, dass vielleicht damals mächtigste Geschöpf Gottes namens Satan mit allen seinen Anhängern, die dann die Dämonen wurden. Gott vernichtete übrigens alle diese abgefallenen Geschöpfe nicht. Warum nicht? Er hatte sie ursprünglich, wie alle anderen höheren Lebewesen auch, mit einer unsterblichen Seele ausgestattet. Und stattdessen verbannte er Satan und seine Engel zunächst einmal in die Atmosphäre der kriegszerstörten Erde. Und das finden wir bei Epheser 2,2. Diese Erde, die damals eigentlich nur noch ein nutzloser, wasserbedeckter, wüster, finsterer und toter Planet war. Nachdem Gott die Erde repariert hatte, indem er zunächst Licht schuf, dann die trockene Erde wieder freilegte und anschließend ihre Oberfläche auch noch mit Pflanzen und Tieren belebte, das finden wir auch im ersten Buch Mose 1, Vers 11 bis 25, dann schuf er auch noch in Gegenwart der Engel und Menschen, in Gegenwart der Engel eine vollkommen neue Klasse von Geschöpfen, die sowohl materielle als auch geistige Komponenten während ihrer Existenz auf der Erde mit sich vereinigten, nämlich uns Menschen. Gott, der Vater, übertrug diese Aufgabe und Verantwortung seinem Sohn Jesus Christus, der mit all seiner Liebe an das Werk ging und uns nach unserer Vollendung in absoluter Perfektion, nicht? Wir finden, nach jedem Schöpfungsstritt hatte Gott sich das angeguckt kontrolliert und dann ist sein Urteil war dann gut oder sogar sehr gut. Also mit absoluter Perfektion und unendlicher Liebe förmlich überschüttete. Ja, wir wissen aus der Bibel, dass seine Liebe zu uns so groß war, dass er für uns etwas später sogar in den Tod am Kreuz ging. Deshalb haben wir hier das Kreuz als ständiges Symbol, damit wir es nie vergessen. Und zwar, um unsere eigenen Sünden für uns an unserer Stelle zu tragen. Und das, trotzdem wir uns zuvor bewusst von ihm abgewendet und ihn vielleicht sogar gehasst hatten. Aber dieser Jesus vergab uns trotz allem und wirbt seitdem immer noch voller Liebe um unsere Umkehr hin zu ihm, damit wir nicht verloren gehen, sondern mit ihm zusammen unser ewiges Leben bei ihm genießen dürfen. Also das liegt jetzt natürlich nur noch in unserer eigenen persönlichen Verantwortung, ob wir diese, seine Liebe zu uns freudig erwidern und in dieses von Jesus gewünschte Liebesbündnis einschlagen oder ob wir ihn auf Dauer ablehnen wollen. Kommen wir nochmal zu Satan zurück. Seit seiner Niederlage gegen Gott sinnt er auf Rache. Als hochintelligentes Geschöpf, das höchste Intelligente sogar, ist ihm längst klar geworden, dass er den allmächtigen Gott nie wird besiegen können. Aber wenn ihm schon das nicht gelingen wird, so kann er doch wenigstens nach Gott nach Möglichkeit betrügen und ihm Leid und Schmerz zufügen. Und damit kann er wenigstens seinem Hass gegen Gott Nahrung geben. Und die Frage ist, wie greift man Gott an? Sein Angriffspunkt ist der Mensch. Wir, als das schwächste Glied in Gottes Schutzwall, möchte ich sagen. In der Bibel stehen auch andere Bezeichnungen dafür, zum Beispiel beim Epheserbrief. Da finden wir den Begriff Helm des Heils. Ja, und zwar der Schutzwall des Guten vor dem Bösen in der durch Satan infizierten Welt. Denn wir sind nur so stark gegen Satan, wie wir nahe an Gott dran sind. Jede auch noch so geringfügige Entfernung von Gott, von Jesus, macht uns mehr und mehr verwundbar. Das liegt daran, dass Gott uns mit einem freien Willen ausgestattet hatte. Wir können, wenn wir wollen, zu Gott kommen, zu Jesus kommen. Wenn wir es nicht wollen, er gibt uns die Freiheit, auch wegzugehen. Ja, wenn wir das, sagen wir mal, rein verstandesmäßig sozusagen vom Sicherheitsdenken her betrachten, dann könnten wir jetzt argumentieren, Gott ist hier leichtsinnig geworden, dass vielleicht sogar unsere Entscheidungsfreiheit eine Art Konstruktionsfehler bei unserer Erschaffung gewesen sei. Aber ich meine, denn das dadurch entstehende Risiko, das hätte man ja einfach vermeiden können. Ein Mensch ohne freien Willen, der hätte nicht die Fähigkeit zum Sündigen gehabt. Das wäre sehr einfach gewesen. Und genau mit diesem freien Willen hatte der heilige Gott ja schon mal bei Satans Revolution oder Rebellion eine böse Erfahrung gemacht. Denn ohne freien Willen hätte auch Satan nie rebellieren können. Trotzdem ist Gott bei uns dieses Risiko noch einmal wieder eingegangen. Das hat einen Grund, nämlich warum? Er wollte mit uns nämlich keine willenlosen Klatschpuppen haben, so wie wir sie heute und in der Vergangenheit bei vielen diktatorischen Systemen sahen und sehen. Beispiel in der Nazizeit, in der Sowjetzeit, bis zu Nordkorea von heute oder in islamischen Diktaturen. Es gibt da viele Beispiele. Er will uns stattdessen als freie Menschen um sich haben, die ihn lieben und die nur aus dieser Liebe und ihrem eigenen Gewissen heraus ihm freiwillig und bedingungslos folgen. Und das bezieht sich natürlich ganz besonders auf wen? Auf uns Christen. Oder es sollte zumindest sein. Wir wissen ja alle leider aus leidvoller eigener Erfahrung, dass wir immer noch oft genug unseren eigenen Willen gegen Gott manchmal durchsetzen wollen, um danach auch oft genug auf die Nase zu fallen. Jeder hat solche Erfahrungen gemacht, nehme ich an, ich auch. Aber spätestens, wenn wir wieder zu Gott zurückkehren und unsere Abweichung von Gott, also unsere Sünde, bekennen und das bereuen, so vergibt er uns und gibt uns nochmal wieder die Chance zu einem Neuanfang. Ich finde es in 1. Johannes 1,9. Und als echte Christen, dann werden wir natürlich schon aus Liebe zu diesem wunderbaren Gott, zu unserem Schöpfer, alles versuchen, was in unserer Macht steht, um das Böse in unserer Vergangenheit nicht mehr ständig zu wiederholen. So pflegt dann unser Leben, ich möchte sagen, im Spannungsfeld zwischen Gottes gutem heiligen Plan für uns und Satans bösen Einflüsterungen gegen Jesus zu verlaufen. Mal aufwärts zu Gott hin, mal abwärts wieder von Gott weg und ich hoffe mit steigender Tendenz zu Gott hin im Laufe des Lebens. Das geht jedem Menschen so, aber uns Christen natürlich ganz besonders, denn wir sind die Einzigen, die sich ja ernsthaft bemühen, in unserem Leben schrittweise immer näher an Jesus heranzukommen. Und wegen dieser Nähe zu Jesus stehen wir folgerichtig natürlich ganz besonders im Fokus des Bösen. Die andere Gruppe, der es genauso geht, das sind die Juden. Denn Gott hatte sie zuerst als sein Volk auserwählt. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja noch eine Beobachtung, die wir vielleicht mit den Worten des Paulus charakterisieren können. Oft genug schreibt Paulus den Juden zuerst, also zum Beispiel in der Apostelgeschichte 13,46 oder Römer 1,16. Das heißt also, Paulus bezieht sich hier auf Gottes Segen und er sagt, Gott gibt den Segen zuerst den Juden und dann uns als späterer Geburt. Weil wir als Christen ja, wie es auch sagt im Römerbrief, der wilde Zweig sind, der in das Bundesvolk Gottes Israel später hineingepfropft wurde. Das finden wir beim Römerbrief, Römer 11. Aber was hier aus Gottes Perspektive für den Segen gilt, das gilt auch gleichzeitig aus Satans Perspektive für das Negative, nämlich für seinen Hass. Und wir sehen heute, wie sich gerade seit dem Massaker der Hamas-Palästinenser aus Gaza an den Juden vor 2 Jahren, 2023, nun der weltweite irrationale, blinde Hass einer großen Zahl von Menschen gegen die Juden, also gegen den Staat Israel, wendet. Zwar durfte Israel sich dieses Mal, wir haben ja gerade mal wieder einen Krieg, dieses Mal mit Gottes Hilfe nochmal seiner Feinde erwehren, aber die Offenbarung der Bibel zeigt ganz klar, wie das weitergeht, wie sich die Tendenz der Weltgeschichte in unserer Zeit mittelfristig verschlechtern wird. Am Ende wird es eine Invasion der ganzen Welt gegen Israel geben, also eine Art UNO-Truppe gegen Israel, nicht? Finden wir in der Offenbarung. Wenn dann Gott den dann in der Zukunft lebenden Juden nicht schon eine Zufluchtsstätte vorbereitet hätte, würde keiner überleben. Und wir finden in der Bibel sogar schon den Text, wo diese Zufluchtsstätte sein wird, nämlich an einem Ort, der heißt Bozra. Ich habe mal auf dem Atlas nachgeguckt. Bozra ist im Tal des Toten Meeres, und zwar südlich vom Toten Meer, und zwar ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Südende des Toten Meeres und Petra, dieser großen Touristenstadt der Nabatäer. Da ist Bozra. Das wird also der zukünftige Zufluchtsort der Juden sein. Wir wissen nicht warum, wahrscheinlich wird die Welt dann wieder zwischen zwei Parteien aufgeteilt und wenn die eine Partei Israel angreift, wird die andere Partei vielleicht neutral sein und sie können dann die geflohenen Juden dort nicht verfolgen. Wahrscheinlich wird es so etwas Ähnliches geben. Wir wissen jetzt noch nicht genau. Ja, soweit zu den Juden. Aber wer kommt denn nun an zweiter Stelle der Verfolgung? Na, das sind wir, die Christen, als Gottes zweites Volk. Jesus hat es ja auch selbst gesagt, als Pastor. Pastor ist das lateinische Wort für Hirte, als Hirte. Er drückt das so aus, er hat noch eine andere Herde in seinem Schafstall. Das sagte er zu den Christen und die andere Herde waren die Juden. Oder von unserer Perspektive aus, die andere Herde, von uns aus gesehen, sind dann... es gibt zwei Herden in Jesu Schafstall, als sei der unser Pastor, unser Hirte. Die Bibel ist voll von Berichten darüber, wie weit Satan auch uns Christen hasst, beziehungsweise von Prophezeiungen, dass dieser Christenhass auch zunehmen wird. Und genauso wie den Juden, so bereitet Gott uns auch eine Zuflucht vor. Aber die sieht ein bisschen anders aus. Unser Zufluchtsort ist der Himmel selbst, weil Jesus uns dann rechtzeitig dorthin entrücken wird. Wer allerdings erst nach der Entrückung zum echten Glauben kommt, sei es, weil er davor noch Zweifel oder Unglauben hatte oder weil er erst später missioniert wurde, der mag dann wirklich einen sehr schweren Leidensweg gehen müssen. Denn auch an ihm wird Satan dann seinen vollen Hass auslassen und seine Liebe zu Jesus wird ihn dann vielleicht zum Märtyrer machen. Aber heute sind wir noch nicht so weit. Nun, ich bin sicher, dass ihr, wenn ihr mit anderen Menschen über den Glauben redet, von ihnen ab und zu auch schon Aussagen gehört habt, wie, ja, ich tue auch dieses oder jenes Werk für Gott. Oder wir beten doch alle den gleichen Gott an. Oder ich glaube auch an Gott. Klingt ja eigentlich positiv, nicht? Heißt das dann, dass wir uns nur beruhigt zurücklehnen können und denjenigen prinzipiell auch als Glaubensbruder oder Glaubensschwester ansehen können, der vielleicht unser unbedingtes Vertrauen in jeder Lebenslage verdient hat? Was meint ihr? Klingt's gut oder nicht? Vorsichtig. Die Antwort ist leider ein klares Nein. Denn wenn wir so reagieren würden, dann würden wir oft grausame Enttäuschungen erleben müssen. Denn vergessen wir nicht, wir leben in dieser Welt im Machtbereich Satans. Nicht? Er ist der Herr der Luft. Und hier sind Lüge und Betrug leider schon fast zum Normalfall geworden. Ich möchte es mal ein bisschen überspitzt sagen. Jeder, der wirklich versucht, ehrlich zu leben, der wird irgendwie schon misstrauisch beobachtet und beäugt, weil das heute schon so ungewöhnlich geworden ist. Ich meine, denk mal zum Beispiel an Gebiete wie Politik oder Wirtschaft oder auch Wissenschaft. Das können wir jeden Tag im Internet lesen. In dieser Welt müssen wir Christen, wie Jesus selbst es formulierte, zwar einerseits sanftmütig wie die Tauben sein und auch bleiben, aber auch klug wie die Schlangen, um nicht in jede Falle Satans tappen zu müssen. Und ich hatte ein paar Beispielsätze gesagt. Also, ich tue dieses oder jenes Werk für Gott oder wir beten doch alle den gleichen Gott an oder ich glaube auch an Gott. Gucken wir uns mal das Erste an. Ich tue dieses oder jenes Werk für Gott. Wer hat das gesagt? Adolf Hitler. Und das ist schon ein kleiner Schock, nicht wahr? Er schrieb in seinem Propagandabuch, etwa 10 Jahre, bevor er die Macht bekommen hatte, tatsächlich die Juden in großer Zahl zu ermorden. Da ist dieser Text entstanden. Sein Originalzitat lautete ungefähr so: Indem ich mich des Judens erwehre, tue ich die Macht Gottes. Also er wiederholte die tausendelange alte katholische, islamistische und auch, wenn man Karl Marx denken, der ein Antisemit war, auch sozialistische Verleumdung, dass das Volk Gottes in eine Verschwörung gegen die gesamte Menschheit verstrickt sei, um alle in Armut und Elend zu versklaven und selbst in märchenhaften Reichtum als Kapitalisten die Welt zu beherrschen. Damit glaubte er, also Hitler, er könnte in die Rolle des armen Opfers schlüpfen, dass sich dann gegen diese Bösen in Notwehr wehren müsste. Und sein Massenmord wurde dadurch dann von ihm als, in Anführungsstrichen, das Werk Gottes verbrennt. Ich denke, das ist eine ganz perfide, satanische Verdrehung und Verfälschung von Tatsachen in Reinkultur. Und obendrein noch, eigentlich absolut frech und unverschämt, ist eine Gotteslästerung. Also es ist ein typisches Machtwerk Satans, des Menschenfeindes, der die Menschen gegeneinander aufhetzt, damit sie sich doch bitte alle möglichst gegeneinander umbringen möchten. Natürlich in biblischer Reihenfolge. Ordnung muss sein. Die Juden zuerst, dann das Christen und am Schluss dann auch noch alle übrig bleibenden Atheisten. Das ist eine zynische Ordnung. Und Satan hatte Hitler diesen Ausspruch sogar noch mit religiös klingenden Worten lassen. Ja, er tut das Werk Gottes. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Hätte der Heilige und Gott und Schöpfer wirklich jemals sich einer Gestalt wie Hitler oder Satan bedient, um solches Werk, jemanden mit solchem Werk zu beauftragen? Natürlich nicht. Es ist eine ungeheuerliche Aussage. Da muss man erst mal drüber nachdenken. Es gibt auch in der Bibel einen anderen Vers, der ähnlich brutal klingt, der einen sozusagen auch richtig vor den Kopf schlägt. Das war Hiobs Frau, als er leiden musste. Was sagte sie zynisch nur? Was war ihr Kommentar? Such Gott und stirb. Das ist alles furchtbar. Und ich denke, wir Christen können die satanische Strategie hinter dem Ganzen klar erkennen. Und wir sollten sie aussprechen, selbst wenn uns die Welt dafür hasst. Denn Hitlers Spruch hat ja in der heutigen Welt leider schon wieder Hochkonjunktur. Gut, das sind nicht mehr die nationalen Deutschen oder so, die sich des bösen Juden erwehren müssen, sondern jetzt sind es die armen Palästinenser, die sich der bösen Israelis erwehren müssen und Ähnliches. Also diese Ausrede, die ist dann auch wieder ausreichend, um die Juden in größter Grausamkeit abzuschlachten, wie sich die Bilder gleichen. Und wir müssen uns mal genau überlegen, Satans Ziel ist eigentlich noch radikaler, als es die meisten Atheisten glauben möchten. Sie denken, na gut, lass Satan doch die Juden umbringen, lass er die Christen umbringen, aber uns als Atheisten wird er schon ungeschoren lassen. Denn wir leben sowieso in der Ablehnung Gottes, sind also sowieso Satans Kumpel, gute Freunde und Bundesgenossen. Stimmt das eigentlich? Die Antwort ist makaber. Denkst du? Das ist ein großer Trugschluss. Denn als radikaler Feind Gottes will Satan nicht nur die Freunde Gottes ermorden und weghaben, sondern alle Menschen. Egal, ob sie nun für oder gegen Gott sind. Alle Menschen sind Satans Feinde. Auch sie müssen umkommen, denn sie alle wurden ja einmal von Gott, von Jesus in Liebe geschaffen und Gott hängt sein Herz an jeden Menschen und es schmerzt ihn zutiefst, wenn auch nur einer verloren geht, selbst seine Gegner. Ich meine, denk mal an das, was Jesus im Neuen Testament geschrieben hat. Da sind, weiß ich was, 100 Schafe und eins ist verloren. Was macht der Pastor, der gute Hirte? Er geht dem verlorenen Schaf nach und lässt die anderen 99 in der Zwischenzeit stehen, um das verirrte Schaf zu suchen und zu finden. Nicht? Finden wir bei Lukas 15. Und darüber herrscht dann große Freude im Himmel und alle Engel jubeln. Aber was ist, wenn das verlorene Schaf, das verirrte Schaf, sich in seiner Dummheit partout nicht finden lassen will? Und was dann, wenn der Wolf am Schluss doch kommt, es frisst, wenn es mit Jesus nichts mehr zu tun haben will? Dann vergießt Jesus darüber bittere Tränen. Und er lässt es scharf laufen, denn er respektiert auch den freien Willen eines blöden, widerspenstigen Schafes. Denn auch das ist als Mensch ein Geschöpf Gottes gewesen. Also Satans Hasstriumph über Gott wäre erst dann vollkommen, wenn Gottes schönste, herrlichste und liebste Schöpfung vollkommen von der Erdoberfläche verschwunden wäre. Also mit anderen Worten, wenn es keine Menschen mehr gäbe. Dann mag Gott den Satan zwar in den ewigen Feuersee werfen, aber Satan wäre trotzdem noch während seines Falls mit der Genugtuung erfüllt, dass er vorher noch Gott maximales Leid bereiten konnte. Also zumindest stellt sich Satan sowas vor. Aber wir wissen glücklicherweise aus der Bibel, also als Gottes Liebesbrief an uns, dass ihm das nie gelingen wird. Trotz all seiner gewaltigen kriminellen Energie, die er hat, trotz seinem Hass. Und auch wenn sich die Welt Satan jetzt immer mehr und mehr zuneigen wird, auch wenn er am Ende der letzten 3,5 Jahre im Blut seiner Opfer quasi schwimmen wird, er weiß doch, dass seine letzten Tage bereits jetzt schon gezählt sind. Unwiderruflich. Gottes Uhr läuft langsam vielleicht, aber unerbittlich immer weiter. Also bitte seid sehr vorsichtig, wenn euch jemand mit dem Spruch kommt, ich tue dieses oder jenes Werk Gottes. Kontrolliert das erstmal ganz, ganz kritisch mit Gottes Hilfe. Nehmen wir die zweite Behauptung. Die andere Behauptung eines scheinbaren Bruders. Wir beten doch alle denselben Gott an. Was ist die historische, der historische Hintergrund einer derartigen Behauptung? Da müssen wir mal in die Geschichte wieder zurückgehen. Und zwar zum Jahr 313 nach Christus. Also 1700 Jahre zurück in die Vergangenheit. Da gab es einen König Konstantin und der hat einen Religionsfrieden verabschiedet. Wie ist das zu verstehen? Wir erinnern uns. Nach Jahrhunderten der Glaubensverfolgung, in der trotz fürchterlichster Massaker das Christentum von den römischen Kaisern einfach nicht ausgerottet werden konnte. Denn jeder Märtyrer hat mehr Nachkommen gehabt als die Kaiser überhaupt ermorden konnten. Da gab Satan dem neuen Kaiser Konstantin eine neue Idee ein, nämlich das Christentum einfach zu unterwandern und dann am Schluss vielleicht durch eine Umarmung immer enger zu ersticken. Also auch ein böser Ratschlag eigentlich, ein krimineller Ratschlag. Und ja, gesagt, getan. Ab sofort gab es keine Verfolgung mehr. Dieses Edikt des Religionsfriedens wurde publiziert, 313 nach Christus. Es gab keine Verfolgung mehr, alle Christen waren glücklich und ich bin sicher, die armen, lieben Leute, die waren diesem Kaiser von Herzen dankbar und sie priesen Gott. Aber, ja, vielleicht eine kurze Anmerkung. Denn was ich hier sage, passt nicht mit der katholischen Tradition überein. In der katholischen Tradition hat nicht Satan diesem Kaiser den Gedanken gegeben, sondern Gott, Jesus. Das betont die katholische Kirche immer wieder. Denn überlegen wir mal, das Ergebnis dieser konstantinischen Religionspolitik, das war nicht die geistliche Vertiefung des Christentums, sondern, wir werden es gleich nochmal sehen, Es war eher seine Verfälschung und Verweltlichung durch Vermischung mit antigöttlichen Religionen. Und das widerspricht einfach fundamental allem, was Jesus je sagte. Also ich gehe deshalb davon aus, dass das eine typisch satanische oder dämonische Inspiration war. Und wenn wir uns alle anderen oder viele andere Religionen der Welt angucken, sogar große Religionen, dann steht auch am Anfang dieser Religion oft eine ähnliche satanische Inspiration. Ja, also was der Preis der Christen für diese ihre scheinbare Befreiung vor Verfolgung war, das merken die Christen erst hinterher. Der Preis war die gewaltsame Verschmelzung aller damaligen Religionen, also vor allem des römischen Heidentums, des griechischen Heidentums, des babylonischen Heidentums, mit dem Christentum. Also genau dem, und zwar getreu diesem Motto. Wir beten doch alle den gleichen Gott an. Und nach diesem Motto, wo dann Jesus mit Jupiter und Zeus verschmolzen und Maria mit Venus und Aphrodite und so weiter. Ich hatte mal bei einer anderen Predigt eine ganze Liste aufgestellt, welche Heiligen aus dem Christentum mit welchen Göttern und Götzen aus den anderen Religionen verschmolzen wurden. Also es gibt da viele. Damit wurde also der christliche Glaube weitgehend vernichtet und in eine christliche Religion umgewandelt. Das heißt also, ich möchte es mal ganz hart ausdrücken, als das göttliche geistige System in ein menschlich-dämonisches. Und wir kennen es auch aus der Geschichte der katholischen Kirche, schon kurz nach dem Anfang dieser Sache. Wer sich dagegen stellte und seinem alten, wahren, echt christlichen Glauben treu blieb, der wurde schon von Anfang an mit brutaler Härte grausam verfolgt und ermordet. Und die Geschichte des wahren Christentums innerhalb dieser neuen sogenannten, in Anführungsstrichen, christlichen Kirche, die blieb weiterhin mindestens bis zur Zeit Luthers um 1500 eine Zeit bitteren Leidens in Europa. Also diese Religion, die jetzt als katholisch bezeichnet wird, katholisch heißt allumfassend. Das heißt, sie umfasst das Christentum und noch eine ganze Menge mehr. Diese Religion erwies sich als außerordentlich flexibel in der Aufnahme noch weiterer Religionen. Nur ein typisches Beispiel. Ich hatte mal vor 20, 30 Jahren ab und zu als Gast in Brasilien gearbeitet. Jedes Jahr war ich 6 Wochen da. Und da habe ich mir natürlich alles angeguckt, auch die Leute, auch deren Glauben. Und da gibt es eine ganze Menge afrikanischer, sogenannter christlicher Kirchen. Die nennen sich Batuki oder Ubanda oder Candomblé. Candomblé ist in Porto Alegre die größte gewesen, die ich da gesehen habe. Und das ist praktisch afrikanisches Heidentum der damaligen Sklaven in christlichem Gewand. Nicht? Das sind alles irgendwelche Götzen, afrikanische Götzen, die jetzt schön christlich klingende Namen haben. Und die Kirchen, die sehen auch sehr ähnlich aus in ihrer Konstruktion wie normale Kirchen, aber dann mit vielen afrikanischen Motiven. Anders, ja, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Der heutige Katholizismus zeichnet sich durch eine starke Absorptionsfähigkeit des Lamaismus aus. Was ist Lamaismus? Das ist so eine Art hinduistisch geprägter Buddhismus. Und wer ist die Kontaktperson, die Hauptperson? Das ist der Dalai Lama. Oder auch zu den verschiedenen Varianten des Islam wurden enge Bindungen aufgebaut. Ich vermute mal, ich habe es auch irgendwann mal gelesen, dass vielleicht der Papst in Zukunft vielleicht der Chef dieser Welteinheitsreligion sein wird, die jetzt sich wohl langsam bildet. Und der Gott, das ist nicht mehr unser Herr Jesus, das ist dann the one, der eine. Und es werden für diesen neuen Gott schon überall in der Welt Kathedralen gebaut. Und ich habe seit einigen Jahren schon das Gerücht gehört, dass auch in Berlin was gebaut wird. Ich habe verschiedene Örtlichkeiten gelesen. Einerseits soll es am Spittelmarkt gewesen sein. Dann habe ich was von der Hedwigskirche gehört. Und jetzt im Augenblick findet man im Internet, dass es am Petriplatz eine solche Kirche geben soll, die 2028, also 2 Jahren eröffnet werden soll. Und es gibt in New York bereits seit einem Jahrzehnt einen kleinen entsprechenden Anbetungsraum direkt gegenüber der UNO. Also irgendwas läuft da wirklich. Wie auch immer, wir werden es früher oder später merken, ob wir es wollen oder nicht. Wer sich dieser Einheitsreligion entzieht, gut, man kann jetzt spekulieren, früher oder später mag er dann ausgegrenzt oder verfolgt werden. Das liegt alles noch so irgendwie im offiziellen Nebel der Spekulation, aber ich denke, was wir tun können, ist sehr vorsichtig da zu sein und nicht sich da irgendwie einfangen zu lassen. Wir haben die Bibel als unsere Leitlinie und nichts anderes dazu. Bitte seid sehr vorsichtig, wenn euch jemand mit diesem Spruch kommt, wir beten doch alle den gleichen Gott an. Es gibt leider viele verschiedene Sorten von Jesus. Der Islam kennt seinen Jesus und ja, Hitler hat offensichtlich auch seinen Jesus gekannt und so weiter. Also nicht jeder, der sich so nennt, ist der wahre Jesus. Der letzte Spruch, um den wir uns heute kümmern wollen, ist, ich glaube auch an Gott. Klingt auch so schön, nicht? Und auf diesen Gedanken war ich gekommen, indem ich ein bisschen aus diesem Buch eines bayerischen Pastors mal gelesen habe. Ernst Gliede hatte ich euch mal gezeigt. Das ist der Vater des heutigen Verlobten meiner Cousine in Franken. Und der hatte mir mal das Buch seines Vaters geschenkt. Und das ist ganz interessant. Also das scheint wirklich ein echter, wahrhafter Christ zu sein. Was er hier schreibt, ist alles, hat alles wirklich Hand und Fuß, ist bibeltreu. Und er schrieb, hat auch ein Kapitel darüber geschrieben. Und er schrieb, einer der ersten Verse in diesem Kapitel, das war, auch die Nazis waren gottgläubig. Das ist schon mal eine Warnung am Anfang. Ja, wie bei jedem derartigen Spruch, da sollte man also erstmal nachforschen, was denn damit gemeint ist. Ich glaube auch an Gott, wenn es so schön klingt. Aber an welchen Gott denkt denn der Redner darüber überhaupt? Geht es überhaupt über den echten, wahren, heiligen Gott der Bibel? Oder ist vielleicht damit der Gott der Welt, also Satan gemeint, vielleicht gerade der Gegenspieler Gottes? Nicht? Beim Epheser 2,2 wird Satan als der Gott dieser Welt bezeichnet. Oder aber geht es eigentlich nur um einen von diesen Millionen von Dämonen, die sich vor uns dummen Menschen einfach als Gott ausgeben? Die Dämonen leben in einer Welt, zu der wir keinen Zugang haben. Es ist für sie einfach, uns irgendwas zu erzählen. Wir können es nicht kontrollieren. Jedenfalls nicht ganz einfach. Und die meisten Menschen sind auch nicht in der Lage, diese Unterscheidung zu treffen. Aber damit wir nicht auch solchen Geistern aufs Glatteis gehen und eingefangen werden, hat uns Gott in der Bibel ja genau das Werkzeug zur wahren Erkenntnis gegeben. Wir können das als Christen unterscheiden, damit wir hinter die Kulissen schauen können. Beispiel, Johannes warnt uns beim 1. Johannesbrief 2,22 davor, dass jeder, der Jesus Christus irgendwie verunglimpft, indem er seine Gottessohnschaft leugnet, nicht von Gott ist, sondern von der übelsten Gegenseite stammt. Ich lese es nochmal vor. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Wiederchrist, also der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also, wenn man solche Leute reden hört, man muss nur sehen, in welche Richtung diese Diskussion dann geht. Wird letzten Endes Christus abgelehnt oder irgendwie verunglimpft, dann müssen bei uns alle Alarmglocken schrillen. Denn dann ist das die Botschaft des Feindes, Satans. Also von welchem Gott, in Anführungsstrichen möchte ich sein, ist hier die Rede. Und es gibt ja viele Götter. Es kann der Gott des Geldes sein, schon in der Antike, nicht? Da hieß er Mammon. Oder es kann der moderne Gott des Klimas sein. Oder es kann der, ich möchte sagen, etwas exotische Gott des Todes sein, wie bei den alten Mexikanern. Da hieß es die gefiederte Schlange und die hat sogar einen Namen, die ist Huitzilopochtli. Oder bei den Indern ist die sogenannte Göttin Kali. Habt ihr vielleicht mal gehört. Oder es sind islamische Terroristen. Oder es sind bei den alten Kanaanitern der Gott Moloch, der die Kinder ins die lebendigen Kinder ins Feuer geworfen haben wollte. Oder die Gott der Perversion und Prostitution aus der Zeit zwischen Sodom und Gomorra und heute. Oder den Gott des Krieges und Kampfes. Die Nazis zum Beispiel, die haben ihn ja als Wotan oder Thor angebetet und vielleicht hatten sie sogar im Kopf noch Hitler. Oder den Gott der Arbeit, der ist natürlich bei allen Regionen sehr beliebt, die ihre Völker ausplündern und so weiter und so weiter. Egal, um wen es auch immer sich handelt, diese sogenannten Götter nennt die Bibel ganz einfach falsche Götter. Das finden wir im Alten Testament unter Jeremia, 16, 19 oder im Neuen Testament bei Markus 13, 22. Und die Bibel warnt vor diesen falschen Göttern. Also, die keine Götter sind, sondern Götzen sind. Unser Gott ist der Einzige, der wahre, der dreieinige Gott, der Vater seines einzigen Sohnes. Und der Name des Sohnes ist auf Hebräisch Jeshua, verdeutscht Jesus. Er ist der von Beginn der Welt an versprochene Heilsbringer, also auf Hebräisch HaMashiach, in Deutsch der Messias und auf Griechisch Christus. Nach seiner in der Bibel niedergeschriebenen Selbstoffenbarung ist Jesus schon in der noch zeitlosen Anfangsepoche, also noch bevor die Schöpfung von Zeit, Raum und Materie geschah, von Gott dem Vater als heute integraler Bestandteil der dreieinigen Gottheit hervorgegangen. Er ist demnach aus selbstgöttlicher Natur, aber er hat trotzdem eine eigenständige Persönlichkeit. Und ihm hat der Vater viele Verantwortlichkeiten übertragen, zum Beispiel die Erschaffung des Universums und als das Höchste im Universum das Leben. Und das Leben wiederum wird vom Menschen repräsentiert, also von uns, von der kompliziertesten Struktur des gesamten Universums. Ich hatte mal auch in einer anderen Predigt euch erzählt, wie viel Kilometer Nervenverdrahtung wir alleine haben. Das sind Entfernungen, die haben kosmische Dimensionen. Und all diese Drähte sind in so einer kleinen menschlichen Gestalt vorhanden. Es ist fantastisch einfach. Alle Verantwortlichkeiten für uns, die ruhen auf Jesu Schultern. Von unserer Erschaffung her bis hin zum Endgericht beim Übergang in die Ewigkeit. Also es ist ein Unding, nur an irgendeinen Gott zu glauben. Es ist, da müssen wir aufpassen, auch ein Unding, nur an einen dreieinigen Gott zu glauben. Denn aus Satan wird sich während der Trübsalzeit eine eigene antigöttliche Dreieinigkeit schaffen. Wir wissen, Satan ist der Affe Gottes, so wie es Luther mal formulierte. Und deshalb tut er alles, um sich als Gott auszugeben. Selbst mit einer falschen Dreieinigkeit. Ja, also man muss sich ganz besonders an Jesus, den einzigen Sohn dieses Heiligen Gottes wenden. Nur der wahre Jesus, der in der Bibel repräsentiert ist und mit seinem Wort, das Wort Gottes. Nur der ist für uns der wahre, verantwortliche Ansprechpartner in allen Dingen des Lebens. Aber wie so oft, wenn Gott was sagt, so regt sich natürlich hier wieder Widerspruch. Ja, viele sagen, Gott ja, aber wozu noch Jesus? Mit dem weiß ich irgendwie nichts anzufangen. Und da gibt es natürlich Gegenargumente. Erstes Gegenargument, wenn Gott der Vater uns etwas sagt, dann ist es für uns verbindlich. Und wenn wir ihm widersprechen, was bedeutet das? Dann entehren wir damit auch Gott. Wir können nicht, ich möchte sagen, Politik gegen Gott machen, indem wir versuchen, einen Keil in die göttliche Dreieinigkeit zu treiben, um damit die Dreieinigkeit zu spalten. Das hat ja Satan schon versucht, indem er Jesus damals, als er seinen geistigen Dienst auf der Erde anfing, in der Wüste verführte. Nicht? Ihr wisst, was Satan alles vorschlug. Macht aus den Steinen Brot oder spring vom Tempel runter. Dir wird nichts passieren. Die Engel werden dich auf Füßen tragen und so weiter. Jesus widerstand ihm. Und er gebot Satan schließlich, von ihm hinwegzugehen. Und Satan gehorchte. Der Vater hat Jesus, nur Jesus, zu unserem Ansprechpartner bestimmt, weil dieser uns als seine Geschöpfe von Anfang an voller Liebe begleitete und er kümmert sich um uns täglich, stündlich, jeden Augenblick. Und er verließ, wie wir ja wissen, sogar seine Göttlichkeit und wurde wahrer Mensch, um uns direkt auf Augenhöhe zu begegnen, sozusagen um sich besser in uns hineinversetzen zu können und wie du zu du miteinander zu sprechen. Er wurde unser Bruder in allen Situationen unseres Lebens, in der Freude, im Leid und sogar im Tod. Er ist unser Vorbild als der einzige Mensch, der nie sündigte. Und noch etwas Wichtiges, Jesus ist eine historisch fassbare, dokumentierte Persönlichkeit. Und gerade seit Beginn des Niedergangs des Christentums in Europa, also seit rund 200 Jahren oder so, wurde es modisch, ihm die menschliche Persönlichkeit abzusprechen. Nehmen wir diesen berühmten deutschen Dichter Schiller. Der hatte gelebt 1759 bis 1803. Er nannte ihn nicht etwa Gott in Menschengestalt, sondern der höchste Gedanke. Also das sollte ihn wohl irgendwie ehren, aber es hat ihn letzten Endes entmenschlicht. Und Entmenschlichkeit von Jesus bedeutet Unehre. Also Jesus ist nichts Symbolisches und er ist auch irgendwie, was auch gerne gesagt wird, Jesus ist ein Schöpfungsprinzip. Aber Jesus ist nicht irgendein philosophisches Gelaber, hergenommene philosophische Theorie. Jesus ist wirklich Mensch. An Jesus kommt niemand vorbei. Dem einen zur Freude, dem anderen zum Ärger. Und in diesem Zusammenhang hat dieser Pastor Glede zwei schöne Zitate gebracht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Eins reicht eigentlich. Ein gewisser russischer Philosoph, Merezhkowski, hat er hier zitiert, der soll gelebt haben von 1865 bis 1941, der soll gesagt haben, unsere Welt hat diesen Jesus wie ein Brocken in den Hals hineinbekommen, ohne ihn schlucken zu wollen, und jetzt wirkt sie an ihm herum. Sie wirkt und wirkt und kriegt ihn nicht mehr los. Ja, lasst uns mal selbst fragen, wollen wir nun auch nur mit schlechtem Gewissen an Jesus herumwürgen? Oder sollen wir nicht doch lieber annehmen, so wie er ist, dass er für uns zum neuen Leben wird? Denn mit ihm ist die Wahrheit in unser Leben getreten, die eine klare Entscheidung erfordert. Soll er nicht spätestens jetzt mein Herr sein? Oder sollen wir immer weiter, und speziell ich dann, immer weiter über ihn herum philosophieren oder theologisieren oder irgendwie herumspinnen? Oder will ich einfach nicht, das ist der Extremfall, wie es auch in der Bibel steht, dass dieser über uns herrsche. Das steht bei Lukas 19,14, wie es damals zur biblischer Zeit seine jüdischen Gegner sagten. Nicht? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Wie auch immer, Jesus fordert von jedem Menschen eine eindeutige Entscheidung heraus. Amen. Also das ist ein bisschen was zum Nachdenken, aber das soll ja auch eine Predigt sein, nicht? Und ja, dann können wir jetzt wieder mal ein Lied hören, beziehungsweise selber singen. Achso, ja, klar. Nee.